Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem Podcast Lebe gut. Das ist der Podcast der Schwaben Verlag AG und der Verlagsgruppe Rathmos. Heute mit einer Sonderfolge, die ich, Ulrich Peters, ich bin Vorstand der Verlagsgruppe, persönlich für Sie moderieren darf und dies aus einem guten Grund. Ich darf Ihnen heute ein besonderes Gespräch präsentieren über ein ebenso besonderes wie aktuelles Buch, das den Titel trägt Papst Leo der 14. Wer er ist, wie er denkt, was ihn und uns erwartet. Und ich spreche darüber mit einem besonderen Menschen, dem Mann nämlich, der es geschrieben hat, Stefan von Kempis. Lieber Herr von Kempis, herzlich willkommen im Podcast und schön, dass Sie sich heute Nachmittag Zeit nehmen für uns, direkt zugeschaltet aus Rom.
Ja, danke. Vielen Dank, Herr Peters.
Immer gerne. Herr von Kempis, Ihre Biografie. Sie sind heute Redaktionsleiter der deutschsprachigen Abteilung von Radio Vatikan und Vatican News. Sie haben Theologie, Geschichte und Islamwissenschaften in Bonn, in Freiburg, Paris, Kairo und Rom studiert, sind also ordentlich rumgekommen. Sie leben mit Ihrer Familie heute in Rom. Sie haben viele Päpste auf Ihren Reisen begleitet. Sie schreiben über sie. Sie kennen Ihre Texte und Gedanken wie kaum ein Zweiter, sind das, was man einen Vatikanisti nennt. Redaktionsleiter bei Radio Vatikan, also im Vatikan nicht nur dabei, sondern mittendrin. Wie muss man sich das vorstellen, die Arbeit als Journalist im Vatikan?
Ja, manche stellen sich ja vor, dass man hier fast in Kutte über Fresken, durch Fresken verzierte Gänge huscht. Das ist nicht ganz so. Auch im Vatikan wird nur mit Wasser gekocht. Wir sitzen wie in einem ganz normalen Büro vor einem Computer, auf dem Nachrichtenagenturen ihre Meldungen ausspucken. Wir machen unsere Termine im Vatikan, um mit irgendwelchen Kurienkardinälen zu sprechen und so weiter. Wir haben aber zu Hause unsere Familie sitzen, die nicht jeden Tag davon hören möchte, was jetzt der Papst alles Neues veranstaltet hat. Also eigentlich ein ganz normaler Bürojob, aber mit spannenden Ausgängen und Einsichten in den Vatikan hinein. Das ist eigentlich unbezahlbar.
Was unter anderem dabei herausgekommen ist, haben Sie auf 160 Seiten niedergelegt. Ich würde einfach nur, damit unsere Zuhörer einen Geschmack davon kriegen, wie Sie arbeiten, wie das klingt, eingangs mal ein wenig aus Ihrem neuen Buch vorlesen, wenn Ihnen das recht ist. Nämlich aus dem ersten Kapitel Habemus Leonem, die Balkonszene. Es ist 18.05 Uhr auf dem Petersplatz in Rom. Drei Möwen spazieren über das Dach der Sixtinischen Kapelle und Millionen von Menschen sehen ihnen dabei zu. Zehntausende auf der Piazza vor der majestätischen Fassade des Petersdoms und Abertausende in aller Welt am Bildschirm. Aber nicht für die Möwen interessieren sie sich, sondern für das Blechrohr, das Arbeiter vor ein paar Tagen auf dem Dach der Sixtiner befestigt haben. Ein Behelfsschornstein. Er ist die einzige Verbindung der Außenwelt zu den 133 Männern im Innern der Kapelle. Diese Männer hinter Schloss und Riegel sind Kardinäle. Sie wählen einen Papst, den Nachfolger für den unlängst verstorbenen Franziskus und zugleich einen Nachfolger für den schon vor ungefähr 2000 Jahren verstorbenen Apostel Petrus, dessen Gebeine, wie man sagt und glaubt, unter dem Altar der Vatikanbasilika ruhen. Das Konklave ist zusammengetreten, gestern schon am Mittwoch, dem 7. Mai. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit hat noch am Mittwochabend ein erster Wahlgang stattgefunden und schwarzer Rauch aus dem Schornstein hat viel später als erwartet signalisiert, dass noch keine Zweidrittelmehrheit für einen neuen Papst erreicht wurde. Ja, wie denn auch? Seit 1503 hat es das nicht mehr gegeben, eine Papstwahl schon im ersten Anlauf und damals ging es nicht mit rechten Dingen zu. Aber das ist eine andere Geschichte. Auch an diesem Donnerstag sind mittags schwarze Rauchwolken aus dem berühmten Ofenrohr des Planeten hervorgequollen. Hinweis auf zwei weitere erfolglose Wahlgänge. Und jetzt? Doch dann, es ist 18.07 Uhr, die Möwen sind weitergehüpft, stößt das Rohr, das über Großbildschirme in jedem Winkel des Platzes ja die ganze Via della Conciliazione hinunter bis zum Tiber zu sehen ist, auf einmal weißen Rauch aus. Fumata Bianca. Durch die Menge geht eine Bewegung, ein Schreien, Papa, Papa, rufen die einen, Fahnen schwenken die anderen, fast alle halten ihre Hände in die Höhe, um die Rauchpfanne zu verewigen. Kein Zweifel, der Rauch ist weiß, die Kardinäle haben sich also doch schon auf einen neuen Bischof von Rom geeinigt. Es ist der 266. nach Petrus in offizieller Zählung in nur 4 Wahlrunden. So beginnt ihr eben Erschienenes und so viel darf ich hier schon verraten. Absolut lesenswertes Buch über Papst Leo mit einer, wie eine Rezensentin heute schrieb, ordentlichen und durchgehenden Portion Human Touch. Das Buch ist vor wenigen Tagen am 23. Mai erschienen. Der Papst ist am 8. Mai gewählt. Das provoziert natürlich die Frage, wie ist das Buch in so kurzer Zeit entstanden?
Das fragen mich viele jetzt in diesen Tagen. Und ich muss sagen, mir kommt das auch schon vor, als wäre das lange, lange hinter mir. Das war einfach eine wahnsinnige Kraftanstrengung. Der Passus, den Sie eben gelesen haben, das jagt mir noch einen Schauder über den Rücken, denn das ist gar nicht so lange her, aber für mich ist das, als wäre das letztes Jahr gewesen. So eine starke Emotion auf dem Petersplatz. Alle stehen da und starren auf so ein simples, kleines Blechrohr da oben und zack, auf einmal kommt da weißer Rauch raus. Also ehrlich gesagt, ich habe in dem Moment gedacht, also sowas, jetzt muss ich doch Disziplin üben, jetzt muss ich daran, jetzt habe ich kein Alibi mehr. Klar, der Vertrag war schon vor längerer Zeit unterschrieben, da ging es Franziskus noch bestens. Und da schiebt man denn immer so ein bisschen vor sich her, Herr Peters. Ja, aber wenn es dann auf einmal so weit ist, also ich stand da wirklich, ich glaube, ich bin blass geworden. Ich stand wirklich auf dem Petersplatz und habe gar nicht gedacht, hurra, die Kirche hat einen neuen Papst, sondern oh je, jetzt muss ich wirklich liefern, jetzt gibt's keine Entschuldigung. Ja, da habe ich mich einfach hingesetzt, noch am Abend, Quellen gesammelt, Termine ausgemacht mit Weggefährten, vor allen Dingen den Augustinern aus einem Orden hier in Rom, und geschrieben. Anders als mit Disziplin geht das nicht. Ich habe mich rangehalten, in einer Woche war es dann soweit. Es ist ja Gott sei Dank nicht der Anspruch, jetzt erschöpfend die ganze Biografie bis ins Letzte erforscht eines Mannes, so als hätte man 3 Jahre Zeit gehabt, sich auch in die Archive zu setzen, sondern das ist ein schrittweises Hineingehen und Kennenlernen dieses neuen Mannes. Da versuche ich die Leserinnen und Leser sozusagen hin mitzunehmen.
Wie viel Kaffee haben Sie gebraucht dafür?
Sehr viel, muss ich sagen, aber wirklich. Ich trinke mittlerweile nur noch eine Tasse morgens, um mich ein bisschen zu entgiften von dieser Patmos-Zeit. Ja, wirklich.
Das will ich wohl glauben. Wie muss man sich das vorstellen? Haben Sie vorab Recherchen geführt? Ich meine, es gibt ja immer die Liste der Papabile, von dem man aber immer gleichzeitig sagt, das Papst eindrückt, kommt das Kardinal wieder raus. Aber konnten Sie da vorab ein bisschen Material sammeln oder war es mehr oder weniger ein Kaltstart? Prévost wurde ja zwar ab und an genannt, aber ja, nachdem Trump als Papst auf seinem Instagram-Kanal posiert hat, haben wir alle gesagt, also jetzt wird es auf keinen Fall ein Amerikaner.
Also eigentlich war es ein Kaltstart. Das Einzige, was ich vorbereiten ließ und was ich auch vorbereitet habe, waren schon mal ein paar Absätze zu Franziskus. Das war das vorige Pontifikat gewesen. Das muss ja auch irgendwann kommen, um zu erklären, was findet der Neue für eine Ausgangslage vor. Also so Skizzen eines Franziskus-Kapitels hatte ich schon. Und als das Konklave losging, habe ich jeden Tag neu weiter an einem Konklave-Kapitel herumgeschrieben. Ich habe es eigentlich fast jeden Tag wieder neu anfangen müssen, denn man wird jeden Tag auch wieder ein bisschen schlauer als vorher und denkt dann, nee, ein anderer Ansatz ist vielleicht doch besser. Ja, und dann steht man auf einmal da und sagt Prévost, oh Gott, der hat nichts veröffentlicht, der hat nichts geschrieben, außer eine schwer verständliche Doktorarbeit aus den 80er Jahren, die ich den Leserinnen und Lesern wirklich nicht zumuten kann. Da muss man also wirklich darauf setzen, dass man Weggefährten findet, dass man andere Quellen findet. Gott sei Dank, hier im Vatikan läuft dann schnell einiges zusammen, dass man den Neuen kennenlernt. Aber es war nicht so, wie sagen wir mal bei Josef Ratzinger, als der Papst wurde, brauchte man nur ins Regal zu greifen. Da war schon alles da. Prévost ist in der Hinsicht ein buchstäblich unbeschriebenes Blatt. Also das war nicht ganz einfach, muss ich sagen.
Ja, Ihre Gefühlslage, ich meine, Sie haben es ja eben schon ein bisschen geschildert, als Sie da blass werden. Ich kann es mir bildlich vorstellen und auf der Piazza San Pietro standen, nach dem Motto, jetzt geht's los, jetzt muss es einfach werden. Aber als Sie den neuen Papst dann auf der Loggia gesehen haben und er dann ins Publikum rief, La pace sia con tutti voi, was hat das mit Ihnen gemacht? Jetzt mal unabhängig von dem, sagen wir mal, der professionellen Seite, jetzt muss ich was Gescheites über diesen Mann aufs Papier bringen.
Ja, ich habe eigentlich gedacht, Donnerwetter, der steigt ja sehr programmatisch ein und gleichzeitig sehr christlich. Das steht ja am Anfang jedes Gottesdienstes. Der Friede sei mit euch. Aber andere Päpste auf der Loggia haben erst mal gesagt, die Kardinäle haben mich aus einem fernen Land gerufen, Johannes Paul II. 1978, oder ich bin ja nur ein kleiner Mitarbeiter im Weinberg des Herrn, Benedikt XVI. 2005, oder die Kardinäle sind ja diesmal bis ans Ende der Welt gegangen, um einen neuen Bischof von Rom zu finden, Franziskus 2013. Aber nicht zu sagen, also die Kardinäle haben gewählt, dann bin ich rausgekommen, hier stehe ich und so weiter. Ohne diese ganze Einleitung einfach, der Friede sei mit euch, sehr programmatisch und sehr christlich. Er hat dann ja auch gleich gesagt, dieser Friede, den er meint, ist jetzt nicht der Friede zwischen Ukraine und Russland oder in Gaza, sondern zunächst einmal der Friede Christi. Das war also ein Einhegen ins Christliche. Und davon ausgehen, fand ich sehr programmatisch.
Ja, ich muss sagen, dass mir auch so manches ja beinahe ikonische Bild angetan hat. Also das Schlucken, das man ja deutlich sehen konnte, als so ein Echo von Emotionen. Mhm. Sein Blick auf den Fischerring im Gottesdienst zur Amtseinführung, das Klopfen mit der flachen Hand, dann immer mal auf die Brust, wenn man merkt, jetzt steigt auch wieder Emotion auf. Alles Dinge, die sehr, sehr sympathisch waren, unmittelbar eingenommen haben für den Menschen und auch das so ein bisschen bei mir war es so, das Nachdenken ausgelöst haben, wie geht es so jemandem, der vor 24 Stunden wahrscheinlich noch nichts von seinem Glück wusste und jetzt plötzlich an dieser Stelle steht. Und dann gleichwohl, er hat sich ja Zeit gelassen, bis er dann rauskam auf die Loggia, die Zeit gefunden hat, programmatische Äußerungen vorzubereiten und von sich zu geben und sie auch kontrolliert von sich zu geben. Der kommt ja nicht umsonst, glaube ich, mit einem College-Block da auf dem Balkon. Ja. Das war ja auch ein ungewöhnliches Bild, finde ich, in der Situation.
Ja, das gibt für mich so ein gewisses zwiespältiges Bild. Zum einen der gerührte Papst, der mit seinen Emotionen kämpft. Zum anderen der kontrollierte, der schon auf dem College-Block sich Notizen gemacht hat, wohin seine Rede soll. Und dieser Eindruck hat sich bei mir auch dann im Fortgang des Pontifikats in den ersten Tagen und bis jetzt verfestigt. Auf der einen Seite große Selbstkontrolle, der weiß genau, was er sagen will und was er nicht sagt. Und gleichzeitig aber auch starke Emotionen, die er auch zeigt, ohne das jetzt ins Wort zu bringen. Er geht damit nicht hausieren, sagen wir mal. Und genauso wenig, Herr Peters, habe ich das Gefühl, geht er mit seiner Meinung hausieren. Es ist ja immer diese Betonung des Zuhörens, des gemeinsamen Betens. Im Lateran hat er jetzt am letzten Sonntag gesagt, lasst uns gemeinsam zuhören, gemeinsam beten, gemeinsam entscheiden. Und da habe ich gedacht, also Moment mal, du bist jetzt der Papst. Du kannst auch nicht jetzt, du kannst das jetzt nicht alles immer einfach wegdelegieren und alles gemeinsam und so weiter und Dankbarkeit Franziskus. Nee, du bist jetzt dran. Ist ihm das schon ganz klar geworden? Vielleicht in einem Teil seiner Persönlichkeit ja, aber vielleicht doch noch nicht ganz. Das ist mein Verdacht.
Es gibt ja auch so, wenn man ihn im Auftritt sieht, ich habe jetzt einige Filmsequenzen mir nochmal angeguckt in Vorbereitung des Gesprächs. Es gibt immer so einen Vorspann, das geht locker vom Hocker auf amerikanischen Englisch. Und dann geht er aber auch ins Protokoll und liest den vorbereiteten Text vor. Und das Spannende finde ich, also dass er einerseits sich da so schnell reinfügt und dann ja auch zügig wieder die Räume verlässt. Auf der anderen Seite dann die Dinge, wo er persönlich spricht, auch in ein anderes Idiom fällt, da kommt, glaube ich, dann auch noch stärker der Mensch, Bob Prevost, dann durch. Und das Spannende wird sein, was sich da am Ende gesamthaft herausmäntelt. Ja. Wie er diese Rolle ausfüllen wird und wer er dann wirklich ist. Im Moment ist er ja mal erst eine große Projektionsfläche für uns alle, für Hoffnungen und Erwartungen, die da eine Rolle spielen.
Ja, aber es stimmt, das finde ich eine sehr gute Beobachtung, dieses Doppelte. Erst ist er Bob, der sagt, wenn ihr jetzt schon klatscht, hat das nichts zu bedeuten, aber wenn ihr am Schluss noch wach seid, dann war die Rede gut. Das sagt er auf Englisch, wie Sie gerade gesagt haben. Da ist er ganz bei sich. Und dann kommt der italienische Redetext, den liest er ohne jede Änderung, ein Franziskus, brach da nach rechts und nach links aus, erzählte Anekdoten. Meine Großmutter hat mir mal gesagt und so weiter. Gefürchtet für alle, die ihn live übertragen, so wie wir das bei Radio Vatikan immer wieder machen. Bei Leo haben wir jetzt das Gefühl, ach, das kann man jetzt einfach so laufen lassen. Der hält sich an Text. Ja. Ich habe den Text hier auch. Wunderbar. Keine Gefahr. Ja.
Ihr Buch, über das wir jetzt hier auch miteinander reden wollen, hat ja einen dreiteiligen Untertitel. Ich habe das eben ja in der Anmoderation schon mal zitiert. Ich sage es nochmal, wer er ist, wie er denkt, was ihn und uns erwartet. Wie würden Sie dieses Buch, Sie haben es im Ansatz ein bisschen vorne gesagt, charakterisieren, eher Biografie, eher Annäherung an den Menschen, Robert Francis Prevost, was ihn antreibt, was ihn bewegt, eine Erzählung davon, woher er kommt, wohin er voraussichtlich gehen wird. Wo würden Sie Ihr Buch verorten?
Ja, ich würde das so, wie Sie gerade formuliert haben, eine Annäherung an den Menschen nennen. Für Biografie ist das noch ein bisschen früh. Da muss man eigentlich auch erstmal abwarten, wie er sich ins Papstamt findet, welche Entscheidungen er trifft, wohin er reist, worüber seine erste Enzyklika handelt. Also da muss man mindestens die 100 Tage warten, die man sonst Politikern zubilligt, wenn nicht sogar ein ganzes Jahr, um das schon mal sich abzeichnen zu sehen. Für eine biografische Skizze ist das wirklich zu früh. Aber die Annäherung an ihn heißt, wir lernen den Mann jetzt einfach erstmal kennen. Wie ist der so? Wie tickt der so? Wie ist der bisher aufgetreten? Er ist ja 69 Jahre alt. Er kommt nicht aus dem Nichts. Ein bisschen was kann man also schon darüber erzählen, wie der so ist. Darum ging es mir, das zu vermitteln. Was hat er bisher gemacht? Wo kommt er her? Und kann man daraus schon Schlüsse ziehen auf das, was kommen wird? Da muss ich gleich sagen, das ist relativ begrenzt, weil ein Mensch, der auf einmal Papst ist und auf einmal auf der Loggia steht, nicht gerne an seine, ja vielleicht auch dummen, jedenfalls zeitgebundenen Sprüche von gestern erinnert werden will, sondern der hat dann ein neues Amt, einen neuen Blickwinkel auf die Welt.
Ja, ich fand spannend, ich habe in dieser Rezension, die ich eben schon mal zitiert habe, die den Human Touch dann unterstrichen hat, da fragte sich die Rezensentin, naja, liebe Verlage, könnt ihr dem armen Mann nicht 100 Tage Zeit geben, bevor er dann anfängt, Bücher zu schreiben? Da habe ich gedacht, naja gut, liebe Presse, dann könntet ihr ja auch aufhören, eure Berichterstattung mal die ersten 100 Tage einzustellen. Denn es, wie Sie ja sagten, der ist irgendwie auch ein unbeschriebenes Blatt. Mhm. Und es geht ja darum, Menschen mit reinzunehmen in eine Bewegung, in eine Erzählung, eine Geschichte, um ihnen vertraut zu machen, um sie vertraut zu machen mit dieser Figur. Und das ist, was mich an Ihrem Buch unglaublich einnimmt, ist der durchgängige Erzählton. Der journalistische Zugriff, dann aber eben dieses Narrative, das einlädt, sich in so eine Geschichte hineinzubegeben und auch komplexe Sachverhalte in relativ leichtem Ton erklärt zu bekommen und auch so präsentiert zu bekommen, dass man einen guten Anschluss an diese Figur bekommt und irgendwie Teil dieser Geschichte auch wird, dieser überraschenden Geschichte ja auch.
Wissen Sie, Herr Peters, das ist etwas, was wir bei Radio Vatikan ja auch immer versuchen, die Leute nicht totzuschlagen mit unserem Fachwissen oder zu beeindrucken, sondern sie reinzunehmen und zu erklären, was geht hier vor, worum geht's, was ist gemeint. Das Vatikan Chinesisch hat so viele Fachtermini, die man eigentlich ununterbrochen erklären muss. Die könnte man den Leuten auch einfach um die Ohren schlagen. Dann sind die Kenner zufrieden und alle anderen sagen sich, das ist offenbar nichts für mich. So soll es ja nicht sein. Also das Narrative ist eine schöne Form. Es ist auch in Anführungszeichen ein leichter Zugang. Man macht es sich damit leichter, als wenn man immer sagen würde, ja, hier gleich große Analyse. Das heißt im ökumenischen Gespräch an dem Punkt das und das. Für Kenner super. Aber erst mal leicht paar Schritte hinein, sich umgucken, überlegen, was kann das bedeuten. Das nimmt die Leute, hoffe ich, die Leserinnen und Leser ganz anders mit, als wenn ich den Ich weiß alles spiele. Ja. Ich weiß auch nicht alles.
Gottlob, dass wir nicht alles wissen. Abgesehen davon ist es ja nun, das wissen ja, glaube ich, alle Leute, die irgendwie versuchen, mal was aufs Papier zu bringen, durchaus nicht leicht, die Dinge leicht zu sagen. Also das ist schon auch eine hohe Kunst. Ne? Das, also auf ein erzählendes Niveau zu kommen und das konsequent durchzuhalten, das Das finde ich schon wirklich beeindruckend. Ich würde vorschlagen, folgen wir doch mal Ihrem dreiteiligen Untertitel und dem Weg, den Sie mit diesem Buch eingeschlagen, die Frage, wo kommt Robert Francis Prevost her? Wer ist er eigentlich? Gebürtiger US-Amerikaner, gelernter Südamerikaner, 12 Jahre Generalprior der Augustiner in Rom. Während dieser Zeit habe ich gelesen, ich glaube auch in Ihrem Buch, war der gar nicht so oft in Rom, sondern mehr auf dem Globus unterwegs. Fuhr jeweils selber mit dem Auto bei seinen Ordensbrüdern vor, um die Landschaft und das Land auch gut kennenzulernen. Seit 23 war er Präfekt des Dicasteriums für die Bischöfe, Vulgo, Personalabteilung des Vatikans für Führungsnachwuchs und Präsident der Päpstlichen Kommission für Lateinamerika. Ist so ein Mann mit den herkömmlichen Kategorien landsmannschaftlicher Herkunft eigentlich zu verstehen?
Ja, es ist schwierig jedenfalls, denn das sind sehr verschiedene Kategorien. Ne? Der war genauso vollgültig Bischof in einem kleinen Bistum in und armen Bistum in Peru, wie einer der mächtigsten Kurienchefs unter Franziskus, wie Chef eines eher kleinen, aber interessanten Ordens, als der einmal quer durch die ganze Weltgeschichte gefahren ist, wie ein typischer US-Amerikaner mit Migrationshintergrund, mit spanischen, italienischen, französischen, sogar kreolischen Wurzeln in der Familie, der Baseball liebt und mit seinem Bruder online Spiele macht über Telefon, um sich ein bisschen zu entspannen. Also da kommt ganz viel Verschiedenes zusammen. Das ist nicht nur einspurig und nach allem, was man hört, ist es auch das, was die Kardinäle im Konklave letztlich von diesem Mann überzeugt hat. Keine große Rede, die hat er offenbar im Vorkonklave, dem sogenannten, gar nicht gehalten, wie das noch bei Franziskus war. Der hatte damals als Kardinal Bergoglio aufhorchen lassen durch ein paar Worte über eine Kirche, die rausgehen muss. Nichts dergleichen bei Prevost, vielleicht hat er was gesagt, aber nichts, was dann groß in Erinnerung geblieben wäre, sondern es ist dieses polyglotte Curriculum, das die Kardinäle studiert und das haben und das sie interessiert hat. Jemand, der nicht auf einen Nenner zu bringen ist, ist Mathematiker, er ist Studierter, er ist Kirchenrechtler, er ist Peruaner, auch von der Staatsbürgerschaft. Er war Kurieninsider, er kennt die Abläufe. Er ist Amerikaner. Gleichzeitig. Er kennt Europa. Der war auch in China. Wann war denn zuletzt mal ein Papst überhaupt auf Festland China? Ja. Mir fällt da jetzt kein Name ein. Also diese ganzen verschiedenen Herkünfte in einer Biografie, das ist schon eher selten im Kardinalskollegium. Ich glaube, dadurch wurde der attraktiv.
Also der Kosmopolit als Pontifex Maximus, das ist ja im Grunde die Idealbesetzung, oder?
Ja, wobei man jetzt die ganzen Vorgänge auch nicht einfach nur als Waldschrate oder Provinzler abqualifizieren kann. Dass Päpste aus Metropolen kommen, ist ein relativ junges Phänomen. Die meisten kommen wirklich aus Kleinstädten und vom Land. Der erste Papst aus einer wirklichen Metropole war erst Franziskus, Erzbischof von Buenos Aires. Ich will jetzt München nicht zu nahe treten und Regensburg, den Orten von Benedikt XVI., aber auch Krakau, da tobte nicht das Leben für Johannes Paul II. Also wir haben jetzt hier zum ersten Mal nach Buenos Aires Chicago. Wir haben jetzt das Papsttum, das angekommen ist in der städtischen, urbanen Moderne. Ja, das sieht man auch an Details wie der Smartwatch am Handgelenk des Papstes.
Ja.
Das ist schon ein anderes Papsttum. Das ist Papsttum 2.0.
Ja, und wie schätzen Sie in dem Zusammenhang diese US-amerikanische Herkunft ein? Da wird ja jetzt vieles reingeheimnisst. Im Moment das Gegenprogramm zu Donald Trump und seiner Administration. Dass das nicht ganz so leicht ist, lässt sich, glaube ich, auch, da kommt ja auch was zum Ausdruck von dem, was Sie eben geschildert haben. Er war ja auf Wahllisten für Republikaner ebenso schon verzeichnet wie auf solchen der Demokraten. Glauben Sie, dass diese Perspektive, ein Gegengewicht zu Donald Trump zu setzen auf der politischen Seite, da auch ein Motiv gewesen sein könnte? oder
ja,
mehr die Mischung, die es macht.
Man kann den Kardinälen schwer in den Kopf gucken, in dem Moment, wo sie, obwohl aus Lima oder Acapulco oder Singapur stammt, ihr Kreuzchen doch bei einem US-Amerikaner setzen. Die haben sicher keinen Papst gewollt, der irgendetwas mit Trump zu tun hätte. Das kann man wirklich sagen. Wenn sie einen Amerikaner gewählt haben, dann wohl eher, obwohl er einen US-Pass hat, als weil er einen solchen Pass hat. Es war also eher der Lateinamerikaner Prevost, der da überzeugte. Ja. Aber man muss schon ernst nehmen, der Mann ist US-Amerikaner und an vielen kleinen Details, auch wie er dann so auf Englisch mal schnell ein Witzchen macht, da kommt das dann raus. Und wenn man es stark vereinfacht, ich glaube nicht, dass die Kardinäle diese Absicht hatten, aber allein durch sein kosmopolitisches Auftreten, durch seine vielfachen polyglotten Hintergründe und durch seine verbindlich freundliche Art bildet er ein personelles Gegenprogramm zu Donald Trump. Ja. Der Vergleich ist gar nicht zu umgehen.
Ja, klar. Wobei, mehr noch als Amerikaner.
Ja, wobei Donald Trump mit seiner gelben Mähne viel eher an einen Löwen erinnert, als der sanfte, als der sanfte Prevost. Aber Spaß beiseite.
So wie es jetzt im Moment aussieht, ist Leo der 14. doch eher ein sanfter Löwe. Aber man weiß es nicht. Und es gibt ja auch, wie heißt das, weiches Wasser bricht den Stein. Ne?
Mhm.
Also Sanftheit kann ja auch ein Programm sein. Amerikaner ist Leo ja ein Prevost. Also man liest ja viel auch davon, dass er ein Familienmensch sei. Wir haben das eben schon mal erwähnt mit ausgiebigen Telefonaten mit den Brüdern, gemeinsamen Videospielen. Diese Prägung über die Familie, das ist, glaube ich, was sehr, sehr stark bei ihm zum Ausdruck kommt, oder?
Ja, das glaube ich auch. Dieses ständige Telefonieren und Ferien machen zusammen mit den beiden älteren Brüdern. Man merkt, das ist ein Familien- und ein Gemeinschaftstyp. Denn was ihn am Augustinerorden angezogen hat, und zwar schon dermaßen, dass er im Alter von 14 Jahren von Chicago aus in eine Vorschule der Augustiner gegangen ist, war ebenfalls das Familiäre, das Zusammenleben in der Gemeinschaft. Der Papst ist, auch wenn er wohl ganz alleine oben in seinem apostolischen Palast sitzen wird, ein Familienmensch und ein Gemeinschaftstyp. Was das für das Pontifikat bedeuten wird, da bin ich wirklich gespannt. Aber jedenfalls diese Entdeckung, das ist jemand, der will da nicht alleine sitzen, sondern der hat immer gerne Leute um sich rum, mit denen er redet, mit denen er auch mal ein Späßchen macht, mit denen er zusammen betet, ob Familie oder seine geistliche Gemeinschaft. Das finde ich einen ganz, ganz neuen Ansatz, denn auch Franziskus war zwar Ordensmann, aber Jesuiten sind eher so der Typus Einzelkämpfer. Und nicht gerade berühmt für ihre Gemeinschaftsgebete und ihren innigen Zusammenhalt, sagen wir mal so. Also das ist neu aus meiner Sicht.
Zu diesem weiteren Herkunftsthema, also irgendwann hat der kleine Bob ja sein Bügelbrett zusammengeklappt, an dem er Messe gespielt hat, hat sich Richtung Augustiner entwickelt. Dieser Orden gehört, das merkt man an vielen Stellen, glaube ich, ganz wesentlich zu ihm und zu der Art und Weise, wie er wurde, wer er ist. Diese Ordensgemeinschaft der Augustiner, aus Ihrer Sicht, wie hat sie ihn so genau geprägt? Was sehen Sie so aus der Regel dieses Ordens herüberschwappen jetzt in dieses Pontifikat?
Ja, das ist für mich noch nicht ganz klar, was das eigentlich spirituell für ihn bedeutet. Er zitiert zwar immer wieder, aber nur in sehr kurzen Sätzen den heiligen Augustinus. Und zum Vergleich, auch Benedikt der 16. Josef Ratzinger hatte über Augustinus gearbeitet und hatte mit einer Muschel sogar ein Symbol, das auf den heiligen Augustinus und sein Bekehrungserlebnis hindeutete, in sein Wappen aufgenommen und redete da immer wieder drüber. Jetzt kommt Prevost, viel zurückhaltender, bringt hier und da mal ein Zitat von Augustinus, aber es fehlt noch so die große Erzählung, so habe ich ihn zum ersten Mal kennengelernt und das hat mich interessiert. Das ist natürlich dieser Heilige aus Hippo, der Vater der modernen Autobiografie, kann man sagen, eine der lebendigsten Person, die uns aus der Antike noch entgegentritt, hat eine faszinierende Vita und eine tolle Schreibhand gehabt, hat eine Regel aufgestellt, die nicht so sehr das Leben im Einzelnen regelt, wie die spätere Regel des heiligen Benedikt von Nursia, sondern viel eher appellativ auf das gemeinsame Zusammenleben zielt. Was davon jetzt Leo speziell angesprochen hat, das hat er noch nicht verraten.
Also dürfen wir uns überraschen lassen.
Das müssen, ja, Herr Peters, das müssen wir bei diesem Papst sowieso. Das ist keiner, der gleich so mit seiner Meinung hausiert. Das haben wir uns bei Franziskus jetzt ein bisschen angewöhnt, dass der immer gleich erzählt, also als ich damals in Buenos Aires mit 17 Jahren in eine Kirche ging, zufällig, weil ich war mit Freunden verabredet und da war ein Beichtstuhl, da habe ich gedacht, jetzt beichte ich mal. Also so eine kleine Bekehrungsgeschichte. Franziskus hat da wirklich aus seinem Herzen keine Mördergrube gemacht, aber dieser Papst ist anders. Der ist unaufdringlich, der will also auch seine Geschichte den Leuten nicht einfach so aufdrängen. Und ich hoffe, dass man mal so im Laufe der Zeit ein bisschen mehr auch von ihm erfährt, was ihn noch ein bisschen mehr als Mensch zeigt. Denn also man weiß jetzt schon einiges über ihn als Menschen. Er spielt gerne Tennis zum Beispiel, er fährt gerne Auto, das haben Sie erwähnt und so weiter. Aber geistlich, wie hat das bei ihm angefangen mit Augustinus? Das ist für mich noch eine entscheidende Leerstelle.
Sie haben ja auch in einem Interview, habe ich gelesen, ihn auch qualifiziert als Überraschungspapst, weil sie gesagt haben, okay, also er wird sehr stark als Zuhörer konturiert in den Darstellungen, aber das die andere Seite des Zuhörens sei, wenn ich sie richtig verstanden habe, dass man nie so ganz genau weiß, was der Zuhörer denn wirklich selber denkt. Und vor diesem Hintergrund müsse man sich vielleicht auch auf die eine oder andere Überraschung gefasst machen.
Ja, das glaube ich tatsächlich. Denn allein vom Zuhören, irgendwann stößt das an eine Mauer. Das haben wir beim weltsynodalen Prozess unter Papst Franziskus in den Vollversammlungen, an denen auch Prevost als Kardinal teilgenommen hat, im Herbst 23 und 24 gemerkt. Immer nur zuhören, irgendwann dreht sich das dann im Kreis. Was kommt denn dann? Franziskus ist in Klammern rechtzeitig gestorben, um die Fragen, die daraus sich ergeben, nicht mehr beantworten zu müssen. Aber irgendwann wird diese Antwort mal Prevost abverlangt werden.
Ja. Nochmal zurück auf Augustinus von Hippo. Seite 53 Ihres Buches, das ist das vierte Kapitel, beginnt mit der schönen Überschrift mit Gummistiefel und zu Pferd, Robert Prevost als Missionar. Der erste Satz, Augustinus von Hippo war 32 Jahre alt, als er das Bekehrungserlebnis hatte, welches sein Leben veränderte. Robert Francis Prevost war ungefähr 30 Jahre, als er die neue Welt für sich entdeckte, seine zweite Heimat Peru. Das ist der dritte Aspekt, den man, glaube ich, im Blick auf seine Herkunft, Amerikaner, Familienmensch, Augustiner, näher angucken muss. Mögen Sie uns zu Papst Leos Beziehung zu Peru, seiner zweiten Heimat, ein bisschen was erzählen?
Ja, das hatte wirklich ganz zufällig angefangen. Die amerikanischen Augustiner hatten nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil angefangen, im Norden von Peru eine Präsenz aufzubauen und Priesterseminar zu leiten, Schulen und so weiter, Fortbildungen. Eine Präsenz einfach auch in Pfarreien und so weiter. Und 1985 schicken sie also den vor kurzem erst zum Priester geweihten, noch nicht promovierten Jung Augustiner, sagen wir mal Prevost, nach Peru. Das hätte auch Südkorea sein können. Das war damals, soweit ich gehört habe, jetzt die Alternative. Nein, er ging nicht nach Südkorea, sie schickten ihn nach Peru. Okay. Spanisch war sowieso okay, hatte seine Mutter schon gesprochen, da ist er schnell reingekommen. Und dann war er erst mal da im Norden des Andenlandes in der Region Piura als Seelsorger, musste nebenher an seiner Doktorarbeit schreiben. Und da hat es ihn irgendwie gepackt, denn bisher kennen wir ihn als Kirchenrechtler. In dem Moment, wo er in Peru aufschlägt, fängt er auf einmal an, mit Freunden und Seminaristen zusammen in die Berge zu ziehen, zum Teil auf Mauleseln und dann in langen Fußmärschen, in ganz entlegene Dörfer zu gehen, mit den Leuten dort die Messe zu feiern, die Beichte zu hören, mit ihnen zu reden, auch um sie davon zu überzeugen, dass sie die Kinder auf die Schule schicken? Obwohl das kompliziert ist, die Schulen sind meistens im Tal, schwer erreichbar. Kinder werden bei der Feldarbeit oben im Gebirge gebraucht. Aber um dieser jungen Generation da oben, die so entlegen aufwächst, irgendwie mal eine Zukunft zu geben. Also eine theologisch-pastorale, soziale Mission, die Prevost da aus dem Boden stampft. Man sieht da einen sehr engagierten, jungen Augustiner losziehen. Und das muss ihn geprägt haben. Heute habe ich erfahren, eine Frau, die erzählte aus einem Bistum Chiclayo, ja, der hat sogar auch immer wieder mal in Schafstellen übernachtet, wenn es anderweitig nicht möglich war. Oder hat die Decke wurde irgendwo so auf dem Boden ausgebreitet oder auf einer Lichtung. Und da hat er dann geschlafen auf Streu, wie das Jesuskind an Weihnachten. Das hat ihn offenbar nicht gestört. Das war natürlich auch so ein bisschen Abenteuer, ne? Für einen jungen Priester, der da jetzt loszieht, aus der Studierstube kommt. Aber das ist jedenfalls überraschend, wenn man denkt, dass dieser Augustiner bis dahin im Elfenbeinturm gesessen hat, wie der sich jetzt auf einmal so eine ganz andere Art von Leben, von pastoralem Leben in Peru erkämpft. Das wurde dann unterbrochen dadurch, dass er später zum Generalprior, also zum Oberen seines Ordens wurde. Aber Franziskus machte es ihm dann möglich, als er ihn zum Bischof wieder im Norden von Peru ernannte, dass er zurückkam. Ein Comeback. Dann hat er die peruanische Staatsbürgerschaft gemacht und musste davon ausgehen, dass er jetzt bis an sein Lebensende Bischof und dann emeritierter Bischof jedenfalls in Peru bleibt.
Ja, gleich in den ersten Tagen nach der Wahl gingen ja Bilder um die Welt, die ihn reitend auf dem Weg in entlegene Bergdörfer zeigt oder während der Überschwemmungskatastrophe 2023 als Erzbischof nicht im Ornat, sondern mit Helm und Gummistiefeln beim Beseitigen der Schäden und Schleppen von Sandsäcken. Während der Corona-Pandemie gab es Bilder, die an Franziskus auch erinnern. Er hat diese Solidaritätskampagne Sauerstoff der Hoffnung ins Leben gerufen, eine ganze Region mobilisiert, Hilfe zusammenzubringen. Und während Franziskus auf dem menschenleeren Petersplatz den Segen Urbi et Orbi spendete, also unvergessliches Bild für mich, zog Prevost durch Chiclayo und spendete den eucharistischen Segen auch vor fast menschenleeren Straßen. Und als er zum Kardinal erhoben wurde, gab es ein Interview, wo er in die Kamera sah. Naja, für ihn sei das jetzt gar nicht mal so verwunderlich gewesen, dass der Papst ihn zum Kardinal gemacht habe, denn er sei sein Leben lang Missionar gewesen. Dieses missionarische Selbstverständnis von Papst Leo, wie würden Sie das beschreiben? Sie haben eben mal so gesagt, er ist da hoch und hat mit dem Gottesdienst gefeiert, gebetet, aber vor allem auch sich darum bemüht, dass die Kinder die Schulbildung dann auch erhalten. Der Missionar Leo Prevost, wie würden Sie den beschreiben?
Ja, da stoßen wir wieder auf so eine Doppeldeutigkeit, auf eine Doppeltheit bei diesem Papst. Wir haben diese Bilder, diese Erzählungen seiner Weggefährten vom sozial und pastoral voll engagierten Missionar und Bischof im Norden von Peru. Und jetzt haben wir einen Papst, der sich zwar Leo nennt und sagt, das mache ich wegen der Sozialenzyklika Rerum Novarum meines Vorgängers Leo des 13., der aber bisher den großen Sozialappell noch gar nicht lanciert hat. Was hat ein Franziskus aus so einem Moment gemacht? Appellativ, beeindruckend. Wir sehen jetzt einen zurückhaltenden Papst, wenn man nicht wüsste, dass das derselbe ist, der da mit dem Maultier durch die peruanischen Berge gezogen ist, würde man denken, nee, das muss ein anderer gewesen sein. Natürlich, zur Mission, zum Rausgehen ruft er auf, aber man nimmt es ihm eigentlich nur ab, jetzt wo man ihn so sieht, gemütlich in Anführungszeichen auf seinem Petrusstuhl sitzend. Man nimmt es ihm nur ab, wenn man diese alten Bilder kennt, in Gummistiefeln bei der Überschwemmung in Chiclayo und auf dem Maultier unterwegs in die Berge. Wenn man das nicht gesehen hätte und nicht wüsste, man käme nicht auf die Idee, dass der Mann mal Missionar war.
Ja, dieses zupackende Verständnis von Seelsorge, glauben Sie, dass er sich das erhalten kann? Oder wird das irgendwie durch Amt und Umgebung, sagen wir vorsichtig, etwas eingefriedet?
Ja, das ist eine offene Frage, Herr Peters, und für mich eine der spannendsten an diesem Pontifikat. So kontrolliert wie Prevost Leo auftritt, kann ich mir jedenfalls gut vorstellen, dass er auf die richtige Gelegenheit wartet. Beispiel eine Reise nach Peru an seine alten Wirkungsstätten, um von dort aus mal einen großen Sozial- oder Pastoralappell zu lancieren. Vielleicht wartet er einfach ab. Oder es kommt auf einmal die große Enzyklika Rerum Novarum neu übersetzt in die heutige Zeit. Aber das ist jedenfalls nichts, was ich jetzt schon abzeichne, wo man sagt, ja klar, bei Franziskus war sowas viel klarer. Der kam aus Lateinamerika und das merkte man ihm von Anfang an. Das war auch zum Teil sehr demonstrativ, die Gesten der Armut. Der wohnt nicht im Palazzo, der fährt mit dem alten Fiat herum und nicht mit einem dicken Schlitten. Dieses Demonstrative liegt dem Leo, dem 14. aber nicht. Und das gibt so ein Bild, das ist ein, ja, das fällt mir jetzt so ein, der schlafende Löwe. Bestimmt kann er die Tatze auch mal ausfahren und die Krallen. Und jemand, der mit dem Maultier durch die Berge geritten ist, der kann mir auch was über soziale Gerechtigkeit in der Welt erzählen. Wenn er es bisher nicht tut, dann will er es offenbar noch nicht. Und dann wird das wohl noch kommen.
Ja, ich glaube, darauf darf man warten. Das würde ich auch so einschätzen. Glauben Sie, dass Franziskus Bob Prevost als seinen Nachfolger aufgebaut hat?
Nein. Nein, das glaube ich nicht. Das wird jetzt ständig so geschrieben, als wäre das ja ganz eindeutig gewesen.
Man liest es oft, ja.
Ja, ja. Diese Formalie, dass noch im Februar Prevost vom Kardinal Diakon zum Kardinal Bischof hochgestuft wurde, das erscheint mir aber doch eher als eine Formalie. Das hat man dem Papst so vorgeschlagen. Ich glaube nicht, dass der so in den Einzelheiten dieses ganzen Ämterwesens und der Symbolpolitik so beschlagen war. Das ist ja eher was für Kenner, als dass er mit solchen Elementen spielte. Ja, den Eindruck machte mir Franziskus nicht. Es ist eher so, der hat sehr viele Leute aufgebaut, sehr viele Kardinäle aufgebaut und neben sich oder knapp unter sich hochkommen lassen. Darum gab es ja so ein breites Kandidatenfeld, wie wohl selten bei einem Konklave. Nicht nur, weil 108 der 133 Wahlkardinäle von Franziskus ernannt worden waren, sondern weil darunter wirklich starke Persönlichkeiten waren, denen der Papst den Weg auch nicht verbaut hatte. Wäre es Kardinal Taglé geworden, der Filippino, den er an die Kurie geholt hat, hätte jeder gesagt, klar, das war ja klar, Franziskus hat ihn aufgebaut, der hat ihn in Manila besucht, hat ihn dann in den Vatikan geholt, das war eindeutig, der musste das werden. Solche Kandidaten gab es mehrfach, Prevost war sicher einer davon, aber gar nicht mal der offensichtlichste aus meiner Sicht.
Ja, interessant. Nomen est omen. Seit dem 8. Mai, 18 Uhr, ist es nicht mehr Robert Francis Prevost, sondern Papst Leo XIV. Sprechen wir mal kurz über die Namenswahl. Damit stellt sich Prevost ja in eine sehr lange Reihe von allen möglichen Leos. Vom Leo dem Großen ganz am Anfang bis unmittelbar, darauf hat er ja neulich noch wieder Bezug genommen, Leo den 13., Rerum Novarum, dazwischen gibt es einen Medici-Leo, den wird er wohl weniger gemeint haben. Sie haben eine sehr schöne Parallele gezogen zum Vorgänger Franziskus. Mögen Sie die mal erzählen, wie es da, wo der Leo in der Geschichte von Franz von Assisi eine Rolle gespielt hat?
Ja, das ist mir eingefallen, sogar schon auf dem Petersplatz, als es hieß, Leonem, der neue Papst nennt sich Leo. Da dachte ich, aha, nach Franziskus kommt jetzt also Bruder Leo. Bruder Leo war einer der ersten Gefährten des heiligen Franz von Assisi im 13. Jahrhundert. Wir haben von ihm einen etwas naiv geschriebenen, aber umso authentischer wirkenden Bericht, wie er da mit Franziskus durch die Dörfer in Umbrien gezogen ist. Wir haben sogar einen handschriftlichen Segen des heiligen Franziskus für Bruder Leo, weil er offenbar mal von schweren Zweifeln angefallen wurde. Und daraufhin hat ihm Franziskus aufgeschrieben, Gott segne dich und behüte dich, Bruder Leo. Das kann man in Assisi noch sehen, in der Basilika, diese Handschrift. Also Bruder Leo, ein etwas einfältiger, freundlicher Gefährte des Franziskus. Und da dachte ich, aha, nach Franziskus kommt jetzt Bruder Leo. Aber das ist natürlich ein Spiel mit vielen Facetten dieses Namens. Leo, Sie haben das gerade erwähnt, Herr Peters, war auch Leo der Zehnte, Medici zur Zeit von Martin Luther, der die Bannenbulle gen Wittenberg schickte. Ja. Und Luther war Augustiner, wie der jetzige Papst. Also das ist ein Spiegelkabinett, in das wir da hineintreten. Auch Leo der 13., der letzte Namensträger, auf den sich Leo der 14. bezieht, war kein völlig eindeutiger Papst, war ein theokratisch denkender, zum Schluss greisenhafter Mann. Also nicht nur eine Lichtgestalt, sagen wir mal, hat aber mit Rerum Novarum eben Großes geleistet. Und das ist es, was man in erster Linie mit ihm verbindet. Also man darf in den Namen wahrscheinlich nicht zu viel hineingeheimnissen, denn Leo der 14. sagt selbst, es geht mir um Rerum Novarum, um diese soziale Botschaft. Denn sonst müssen wir zurückrudern bis zum ersten Leo, dem Leo dem Großen, der praktisch damals in Rom, als das Oströmische Reich sich nach Byzanz zurückgezogen hatte, in Rom die verbliebene, auch staatliche, städtische Autorität war und den Hunnen entgegenzog. Ich glaube, Leo, der jetzige Leo, der sanfte Leo der 14., der will mit diesem Namen vor allen Dingen das Soziale betonen.
Mal ein bisschen nach vorne. Sie haben ein Kapitel in Ihrem Buch, das ist das 9. Kapitel, was den neuen Papst erwartet, lauter Baustellen nämlich. Das wird eingeläutet mit folgenden Worten. Wie wollen Sie ein Land regieren, in dem es 246 verschiedene Käsesorten gibt, soll der französische Staatschef Charles de Gaulle einmal gesäuft haben. Mit dem gleichen Recht ließe sich heute fragen, wie ein Papst von Rom aus eine Weltkirche zusammenhalten soll, deren 1,4 Milliarden Mitglieder über den ganzen Globus verstreut und von den unterschiedlichsten Kulturen geprägt sind. Das Adjektiv katholisch bedeutet allumfassend. Und tatsächlich gibt es in der einen heiligen katholischen und apostolischen Kirche, wie es das Glaubensbekenntnis formuliert, nichts, was es nicht gibt. Von der Fondsmanagerin in Manhattan bis zum Hungerleider im Slum von Manila. 1,4 Milliarden Katholiken, das sind 1,4 Milliarden verschiedene Gesichter, Gefühle und auch Arten des Glaubens oder Zweifelns. Kann ein universeller Petrusdienst Sie alle repräsentieren, ja auch nur erreichen? Im päpstlichen Wappen ist der, glaube ich, auch Augustinus entlehnte Wahlspruch in Illo Unum Unum. In jenem einen sind wir eins. Das hat ja auch in der Predigt zur Amtseinführung von Papst Leo eine wesentliche Rolle gespielt. Da klingt dieses Stichwort Einheit schaffen an als eine der ganz wesentlichen Baustellen. Aber es ist ja nur eine von vielen, eine besonders anspruchsvolle allerdings, zumal in einer Welt, die sich ja immer stärker fragmentiert. Aber wo sehen Sie so die zentralen Baustellen?
Also mit dem Thema Einheit haben wir wirklich das zentrale Stichwort, um das es auch in diesem Pontifikat gehen wird. Die Baustellen sind wirklich immens. Allein innerhalb der Kirche gibt es starke auseinanderdriftende Kräfte nach links, nach rechts, nach Süd, nach West. Synodale Wege, die sich zum Teil verselbstständigen, andere, die zurück wollen in eine Kirche vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Und da dann zu sagen, in dem einen sind wir alle eins, klingt fast wie Hybris, ein unmöglicher Anspruch eigentlich. Das lässt sich auch nur so lange wirklich einfordern, solange man es nicht ganz konkret werden lässt. Sobald ein Papst mal sagt, nee, das machen wir jetzt so und so, zack, kommen sofort Bruchlinien, entstehen Spaltungen, Schismen, wie zuletzt mit der Piusbruderschaft. Also den Laden, mal salopp gesagt, wirklich zusammenzuhalten, das ist das Schwierigste. Die Missbrauchsskandale sind eine große Herausforderung. Die Rolle der Frau in der Kirche ist wirklich das große Fragezeichen. Die Rolle von Laien generell, was die dürfen und wer sie sind, das Selbstverständnis der Laien als Getaufte, behauptet vom Zweiten Vatikanischen Konzil, noch gar nicht eingeholt in die Lebenswirklichkeit in den Verein. Das sind die innerkirchlichen Herausforderungen, um die sich dieser Papst wird kümmern müssen. Und ansonsten wird ein Papst ja auch immer als sowas wie ein Sprecher nicht nur der Christenheit, sondern ja, des guten Weltgewissens gesehen. In die Rolle ist er seit Johannes dem 23. und seiner Enzyklika Pacem in Terris, Frieden auf Erden, aus dem Jahr, ich glaube, 1963, immer stärker reingewachsen. Und Johannes Paul II. Hat das mit seinen Appellen gegen den Kommunismus und mit seinem Miteinreißen der Berliner Mauer vorexerziert, was das bedeutet, diese Rolle des Papstes, auch auf dem politisch-menschenrechtlichen Feld. Dieser Rolle kann ein Papst nicht ausweichen. Der kann auch ein US-Papst nicht ausweichen. Die Herausforderung für einen US-Papst wird sein, auch glaubhaft wie ein Franziskus, das durch seine Herkunft konnte, als Sprecher des globalen Südens aufzutreten und aus dieser Perspektive die Themen Gerechtigkeit, gerechte Wirtschaftsordnung, gerechte Politik immer wieder aufs Tapet zu bringen. Also ein Bündel von Herausforderungen. Das Schöne ist, der Papst ist noch relativ jung für einen Papst. 69 ist für einen Nachfolger Petri gar kein Alter. Und er wird, wenn es gut geht, sage ich mal, so 20 Jahre haben. Das wird ein einschneidendes Pontifikat, auch wenn es jetzt so uneindeutig zu beginnen scheint. Aber der hat jede Chance, wie ein Johannes Paul II. In über einem Vierteljahrhundert oder einem knappen Vierteljahrhundert, müsste ich jetzt mal nachrechnen. Seine Kirche.
Ich glaube, ein bisschen mehr.
Ja, ich glaube auch, ne? 78 bis 2005, ja. Der hat wirklich die Chance, seine Kirche stark zu prägen. Man muss wirklich gespannt sein, wie er das anstellen wird. Er wird in das Amt hineinfinden. Das Zuhören und Abwarten wird nicht ewig dauern. Und wenn wir uns in einem Jahr nochmal unterhalten, dann werden wir daran denken, ach, was war das damals noch alles so herrlich uneindeutig? Jetzt wissen wir, wohin die Reise geht. An dem Punkt sind wir noch nicht.
Wie Kardinal Koch gesagt haben soll, Sie werden schon noch merken, dass er auch katholisch ist.
Ja, und Kardinal Koch hat da mit Recht lauter auch völlig überzogene Erwartungen und Projektionen auf diesen Papst im Blick, die auch nicht zuletzt aus Deutschland kommen. Es ist so leicht, wenn man Utopisches und Illusorisches erwartet, wird man natürlich ganz schnell enttäuscht. Und das ist schon die Gefahr jetzt auch mit den Deutschen. Das ist bei Franziskus ähnlich gelaufen. Das könnte auch bei Leo dem 14. so passieren.
Hoffen wir mal nicht, dass es besser wird. Aber wir verabreden uns hier bei dieser Gelegenheit schon mal in einem Jahr.
Ja gut, okay.
20. Mai, also je nachdem, wie das, was das für ein Tag ist. Aber sehr gerne, da sprechen wir noch mal.
Na gut.
Die letzte Frage, die in diesem Podcast immer gestellt wird, ist die nach dem guten Leben, weil dieser Podcast Lebe gut heißt. Jetzt wird doch mal der Zufall, dass der Haus- und Hofheilige von Papst Leo Augustinus nun wiederum mit den Worten zitiert wird: Lasst uns gut leben, dann werden auch die Zeiten gut sein, denn wir sind die Zeiten. Lieber Herr von Kempis, was ist nach Ihrer Auffassung ein gutes Leben?
Ja, in dem Zusammenhang, wie der Papst das aufgebracht hat, das war ein sehr ernster. Wir dürfen den Herausforderungen unserer Zeit nicht ausweichen und wir dürfen, wörtliches Zitat, nicht flüchten in Mittelmäßigkeit. Und dann kommt dieses Zitat, lasst uns gut leben. Das gute Leben ist also das richtige Leben. Nicht das Leben, das es sich zu einfach macht, nicht das Leben, das ins Mittelmäßige flüchtet oder überhaupt den Herausforderungen ausweicht, sondern das sie angeht. Wir sind die Zeiten, das ist ein Wahnsinnssatz, wenn man das ausbuchstabiert ins Heute rein, dann können wir uns über nichts mehr beschweren, Herr Peters.
Nein, können wir nicht. Eine wunderbare Antwort. Vielen Dank, Herr von Kempis, für diese Antwort, für das inspirierende Gespräch, insbesondere für Ihr wirklich einnehmendes, inspirierendes Buch. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Dabeisein. Wenn Sie neugierig geworden sein sollten, das Buch ist im Buchhandel oder direkt auf den üblichen Wegen zu bestellen. Bis zur nächsten Folge, leben Sie bitte gut. Wünscht Ihnen für heute Ihr Ulrich Peters mit herzlichem Dank an Stefan von Kempis nach Rom.
Ja, und mit herzlichem Dank aus Rom.